Stell dir vor, Patrick, wir befänden uns jetzt schon seit 3 Jahrzehnten im Krieg. Nicht in irgendeinem Krieg, sondern im Krieg gegen die Maschinen. Wie krass wäre das?
Kann man sich nicht vorstellen.
In unserem heutigen Podcast, oder laut unserem heutigen Podcast, hat Skynet die Kontrolle 1997 übernommen und ist in den Kampf gegen den Menschen gezogen.
Wurde aber ja verhindert.
Genau, er hat die Kontrolle übernommen. Und so übernehme ich jetzt die Kontrolle und heiße euch willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt wie jede Woche mein Kumpel
Patrick. Servus.
Anhand unseres Intros habt ihr es schon mitbekommen, es geht nämlich heute um Terminator 2 Tag der Abrechnung. Und aus meiner Sicht raus, und ich bin mir sicher aus deiner Sicht genauso wie für viele andere Leute da draußen, ist Terminator einer, wenn nicht sogar der beste Actionfilm aller Zeiten. Und dieser feiert, wie wir gerade jetzt schon so ein bisschen eingeläutet haben, im Oktober 2026 sein 35-jähriges Jubiläum. Warum wir den Film dann jetzt im September bringen? Er feiert nämlich am 27.08. und nur an diesem einen Tag Wiederauferstehung im Kino. Er ist nur an diesem einen Tag nochmal im Kino.
Und das weltweit wohlgemerkt.
Und wer darauf Bock hat, der kann sich den Film mal auf der großen Leinwand anschauen mit einem richtig fetten Surround-System.
Wer das nicht schon zu Hause hat.
Hätten wir Zeit gehabt, hätten wir jetzt gesagt, wir wollen mit euch als Community mit ins Kino gehen. Wir schaffen es zeitlich aber leider Gottes nicht. Habt ihr da mal Bock drauf, dass wir sagen, wenn solche Event-Filme mal kommen, dass wir zusammen alle geschlossen ins Kino gehen, dann lasst es uns gerne wissen auf Spotify. Auf unseren Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Instagram oder schreibt uns einfach persönliche WhatsApp-Nachrichten für diejenigen, die unsere Handynummern haben. Würde uns brennend interessieren, wer da überhaupt Bock mal drauf hat.
Sowas zu machen, genau.
Aber jetzt gehen wir rein in die Materie von Terminator 2 Tag der Abrechnung. Terminator 2 Tag der Abrechnung ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Action-Thriller aus dem Jahre 1991. Regie übernahm das Regieass James Cameron, den wir schon im Podcast zu Aliens, die Rückkehr, behandelt haben. Terminator 2 ist eine direkte Fortsetzung seines Erstlings Terminator.
Ja.
Er setzt zwar nicht exakt an diesem Moment an, als Terminator 1 aufgehört hat, sondern ja, doch fast. Also er spielt ein paar Jahre danach und den Film gibt es in 3 verschiedenen Schnittfassungen. Wir haben einmal die Kinofassung von 1991, die dauert schon 137 Minuten. Eine Special Edition, die wir in Deutschland auch unter Extended Cut kennen, die dauert dann schon 153 Minuten. Und dann gibt es noch einen Ultimate Cut mit 156 Minuten. Und das ist für einen Actionfilm eine brutal lange Lauflänge.
Ja.
Gut, was ist der Unterschied zur Special Edition und der Ultimate Edition, dass es gerade mal 2 Minuten sind? Es sind auch nur 2 kleine Szenen, ja. Nämlich die erste ist als, und die finde ich schade, dass die rausgefallen ist aus der normalen Fassung, dass der T-1000, gespielt von Robert Patrick, durch das Zimmer geht von John Connor und da ein paar Sachen anfasst, um Informationen zu bekommen und er findet dort eine Schachtel, auf der Mom steht, also Mutter. Als er die öffnet, findet er Briefe und ein Foto von ihr und auf diesen Briefen steht die Adresse von dieser Nervenheilanstalt, in der sie untergebracht ist. Und das macht wiederum Sinn, dass er dann im Verlaufe des Films dort erscheint. Und die Schlussszene, die mit aufgenommen wurde, beziehungsweise dann wieder rausgefallen ist, zeigt Sarah Connor als alte Frau am Spielplatz sitzen, der ja auch 2, 3, 4 Mal im Film vorkommt, als dann diese Atomexplosion kommt, als zufriedene Großmutter, die ihre Enkel ihre Enkelin beim Spielen beobachtet und eben dort auch sagt, ja, wir laufen einer ungewissen Zukunft entgegen, aber das ist jetzt das erste Mal, dass sie dieser wohlgesonnen entgegensieht.
Ja.
Aber nachdem das Ganze ja dann für Terminator 3 keinen Sinn mehr ergeben hätte, hat man sich entschieden, diese Szene rauszunehmen. Ja, also da würde ich jetzt noch eher sagen, okay, lass die rausfallen, aber dass sich der T-1000 die Informationen bei John Connor im Zimmer holt, das finde ich, hätte noch wirklich mit reingehört.
Macht den Film halt einfach runter.
Genau, also James Cameron, Regie, Drehbuch, Produktion, hat da wie immer in all seinen Filmen die Hand drauf. Ist aber auch gut so, weil er ist ja, wie wir in Aliens die Rückkehr schon gesagt haben, ein absoluter Perfektionist. Und er hat sich wieder sein Schauspielensemble wirklich vom Feinsten rausgesucht. Es sind die alten Darsteller vom ersten Teil wieder mit dabei. Natürlich Arnold Schwarzenegger, die steirische Eiche, wieder in seiner traditionellen Rolle als T-800. Und Linda Hamilton als Sarah Connor, die ihre Rolle perfekt und professionell weiterführt. In der Special Edition haben wir sogar nochmal Michael Biehn in der Rolle des Kyle Reese kurz zu sehen.
Ja.
Wenn ich eine Filmfassung empfehlen würde, dann immer die Special Edition. Ich meine, das sind ja schließlich ja, fast 20 Minuten mehr Film und die machen aus diesem ohnehin schon perfekten Film einen richtig perfekten Film, weil sie einfach noch tiefer in die Materie mit reingehen.
Sie rundet den Film einfach besser ab.
Deswegen sage ich, macht aus einem perfekten Film einen noch perfekten oder einen richtig perfekten Film, weil einfach ein paar Hintergrundinformationen kommen, die so ein bisschen in der
Versenkung gelandet sind.
Ja, genau, in der Kinofassung so ein bisschen untergehen. Ich meine, sie fehlen zwar nicht, wenn man es nicht weiß, aber wer einmal diesen Extended Cut gesehen hat, der schaut sich danach nie wieder was anderes an. Wir haben zum allerersten Mal Edward Furlong in der Rolle des
John Connor.
Genau, des John Connor. Für sein damaliges Alter, wie alt war er in dem Film damals? 14 Jahre. Und für seine 14 Jahre macht er das unglaublich gut. Also er hat Charisma.
Ja.
Ich meine, allein schon ein paar Szenen, wo er nur so hinterfotzig grinst. Er hat Ausstrahlung und er bringt das wirklich super rüber, diesen Rebellen.
Die eine Szene nur dann am Anfang, wo er mit seinem Kumpel auf dem Motorrad sitzt und sein Stiefvater sagt, hör darauf, was deine Mutter dir sagt. Und er dreht sich nur um und mit diesem eiskalten Blick, sie ist nicht meine Mutter.
Und das ist super krass. Terminator 2 hat aber in dieser Hinsicht auch einen kompletten Wendepunkt in seinem Leben dargestellt, denn er wurde über Nacht zum Teenie-Schwarm, zu einem relativ angefragten Kinderstar. Und dieser Erfolg ist ihm leider Gottes nicht nur zu Kopf gestiegen, sondern über den Kopf hinaus geschossen.
Aufgrund dessen, weil das die berühmteste Szene oder besser gesagt Besetzung war, die er jemals gespielt hat und danach kam nichts mehr, wirklich. Er hat noch ein paar Filmen mitgespielt, die wirklich okay waren. Sei es jetzt American History X, ist wirklich okay.
Mit, ja, das
aber
schon.
Aber er hat danach auch immer, nichts mehr.
Ja, Moment, also er hat zum Beispiel im Genrefilm Brainscan hat er mitgespielt. Da geht es auch um einen jungen Zocker, der ein Videospiel zugesendet bekommt, was auf die Psyche geht und dann die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn vermischen lässt. Der war auch nochmal recht gut. Und er hat an der Seite von Liam Neeson in Davor und Danach gespielt, wo er als Mörder gilt und Liam Neeson mit seiner Filmfrau daran aber nicht glaubt. Also das war auch nochmal ein richtig guter Film.
Ja.
Aber wie bei vielen Kinderstars, Britney Spears oder ein Macaulay Culkin, du hast Geld ohne Ende, du hast mehr Geld, als du als Kind ausgeben kannst. So auch Edward Furlong, der nicht gewusst hat, was er mit seinem ganzen Geld machen soll. Er hat es auf den Kopf gehauen, ist natürlich dann im späteren Alter sehr schnell in Drogensucht und Alkoholsucht abgedriftet. Das ist ihm sogar so schlecht bekommen, dass er mit diesen Drogen, ich glaube, das waren eher so Meth oder Crystal Meth, was auch immer, sich das ganze Gebiss kaputt gemacht hat. Und man sieht ihn in den Social Media Abteilungen jetzt auch mit neuem Gebiss, weil er sich das nämlich jetzt hat richten lassen. Aber er hat stark zugenommen. Also du erkennst ihn teilweise gar nicht mehr. Und das ist sehr, sehr bitter. Also er sitzt jetzt wirklich nur noch auf diesen Conventions rum und unterschreibt seine alten Autogrammbilder und sonst irgendwas. Aber er ist richtig runtergekommen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Worum es noch gehen sollte, ist um Robert Patrick. Robert Patrick spielt den T-1000 und das macht der sowas von genial.
Ja.
Er hat sogar James Cameron mit seinem einzigen Auftritt, den er fürs Vorsprechen hatte, sofort überzeugt, weil er diese Eiseskälte, die diese Maschine mit sich bringt, sofort rübergebracht hat.
Und er blinzelt auch kein einziges Mal in diesem Film, weil er versuchen wollte, wie ein Roboter, also eine Maschine zu wirken. Ich habe es gestern auch beim Rewatch mir angeguckt. Es ist wirklich so, es ist wenn rausgeschnitten worden.
Okay.
Aber du siehst ihn genauso wie Schwarzenegger kein einziges Mal blinzeln. Und das ist genial.
Du siehst Schwarzenegger nicht blinzeln. Also ich habe mir gestern auch angeschaut, aber hätte ich das vorher gewusst.
Ich habe extra darauf geachtet, weil es ein Fun-Fact ist, aufgrund dessen, Dass der einzige Film ist, wo die menschlichen Darsteller nie blinzeln. Alle anderen, sei es eine Linda Hamilton, John Connor.
Okay, also die Roboterdarsteller sozusagen.
Die Nicht-Roboterdarsteller, die normalen Menschen einfach darstellen, die blinzeln. Aber
sei okay,
Schwarzenegger
jetzt
oder Patrick blinzeln nie.
Okay, also das ist auch eine Information, die mir jetzt zum allerersten Mal zu Ohren kommt. Also das ist auch eine krasse Information. Hätte ich das gestern auch gewusst, hätte ich da...
Ich hab's extra drauf geachtet.
Ah, ich jetzt eben nicht. Scheiße, okay.
Die Szene am Anfang, wo er bei seinen Pflegeeltern ist, die dauert auch nur 30 Sekunden, eine Minute. Da siehst du es, er blinzelt kein einziges Mal. Weil wenn ich dich jetzt anschaue, du blinzelst ja auch gefühlt eine Minute, vielleicht 3-4 Mal. Und das ist halt wirklich niemals. Genauso in der Spielothek. Gut, da wird auch die Kamera manchmal von der Seite oder von links, das siehst du es nicht. Aber die Aufnahmen, die direkt mit ihm sind, das heißt auch diese Shootout mit dem Schwarzenegger, niemals.
Okay, selbst die Kampfszenen. Und das ist wirklich eine Kunst, eine Kampfszene zu absolvieren, ohne das Gesicht zu verzerren beziehungsweise zu blinzeln. Weil du musst ja immer irgendwo davon ausgehen. Ja. Und wir kennen das ja alle. Wenn man einen Schlag andeutet, der Richtung Gesicht geht, was ist die natürlichste Reaktion auf dem Planeten?
Du blinzelst.
Du blinzelst. Du machst die Augen zu.
Also natürlich hat er bestimmt,
um schon deine Augen zu schützen.
Natürlich, bestimmt hat er geblinzelt. Aber es wurde so perfekt rausgeschnitten, dass man das nie sieht.
Oder durch Kameraeinstellungen, wo wir im Verlauf unseres Podcasts auch nochmal auf eine Szene eingehen werden. Aber wir werden, denke ich mal, jetzt ein bisschen weniger auf die Story eingehen, weil die sollte den meisten Leuten schon geläufig sein.
Umreisen können wir sehr kurz.
Das sowieso, aber wir haben ein absolutes Füllhorn an Fun Facts, Hintergrundinformationen und ganz lustigen kleinen Details, die aber, wenn man sie einmal gehört hat, auffallen. Und ich fand es richtig schön, gestern da nochmal drauf zu achten und es ist wirklich so. Die Altersfreigabe von Terminator 2 liegt bei einer FSK 16.
Gerechtfertigt, ja.
Die ist absolut gerechtfertigt, selbst für alle drei Schnittfassungen. Auch wenn wir noch eingehen könnten, wäre Brad Fiedel. Der hat nämlich die Filmmusik für Terminator 2 übernommen. Und wer kennt sie nicht? Die legendäre Terminator-Musik.
Das ist super.
Die zur Leithymne eines jeden Bodybuilder-Contests wurde. Zeig mir einen Bodybuilder-Contest auf diesem Planeten, der ohne Terminator-Soundtrack auskommt. Weil du verbindest Arnold Schwarzenegger mit Bodybuilden, Arnold Schwarzenegger als die unbesiegbare Maschine Terminator, wo ja wirklich mit ihrer körperlichen Physis und Präsenz alles in den Schatten stellt. Und was macht natürlich jeder Bodybuilder oder jeder halbwegs gut aufgestellte Bodybuilder? Er lässt diese Musik für seine Kühe laufen.
Ja.
Und deswegen sage ich ja, zeig mir einen Bodybuilder-Contest, wo das nicht der Fall ist. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir Brad Fiedel noch einmal als Musiker erwähnen, der für diesen legendären und eindringlichen Soundtrack verantwortlich ist. Also dann gehen wir mal rein in die Story von Terminator 2. Der Film startet schon mit einer epischen Eröffnungssequenz, die ist unschlagbar. Wir sehen erbarmungslose Kampfhandlungen in der Zukunft zwischen Menschen und Maschinen, so wie wir es ja gerade angesprochen haben, gefolgt vom unvergleichlichen Intro mit der legendären Hymne des Terminator. Und bei diesen richtig bitteren Kämpfen sehen wir schon, wie hart und rau das in der Zukunft abgeht. Und das gibt uns schon einen richtig guten Einblick in die Erzählungen von Kyle Reese aus dem ersten Teil, wie erbarmungslos diese Kämpfe zwischen Menschen und Maschinen sind. Und das ist eine ganz kurze Sequenz. Das ist jetzt keine 20-Minuten-Kampfhandlung, sondern wenn es hochkommt, vielleicht 5 Minuten.
Nicht mal das, ja.
Und die ist schon so mitreißend. Wenn ich die schon sehe, dann weiß ich ganz genau, ich will mehr davon sehen. Also wenn bei mir Terminator 2 einmal angefangen hat,
oder bis zum Ende
geguckt, dann wird der durchgezogen.
Ja.
Das ist einer der ganz, ganz wenigen Filme. Und ich habe, glaube ich, bloß eine Handvoll davon, die durchgezogen werden müssen.
Es gibt zwei perfekte Filme, die Fortsetzungen sind. Das eine, Aliens, den wir auch schon in einem Podcast behandelt haben.
Yep.
Und der andere ist Terminator 2.
Ganz
es sind
genau
zwei perfekte Fortsetzungen. Es wird keine andere in diesem Leben mehr geben. Aufgrund dessen, weil die sind einfach perfekt. Anders kannst du eine Fortsetzung oder einen Film, der fortgesetzt wird, nicht gestalten. Ein Beverly Hills Cop 2 ist gut. kommt aber lang nicht an diese zwei Fortsetzungen heran. Sie werden nie mehr von anderen eingeholt werden, weil sie einfach, wie wir schon erwähnt haben, perfekt sind. Sie sind einfach Meisterwerke, die nicht wie beim ersten Alien und dann Aliens. Das eine ist ein Horror, der andere ist ein Action-Blockbuster. Beim Terminator ist es ein Thriller.
Ja, sagen wir mal Science-Fiction-Film.
Science-Fiction-Film. Und hier ist es ein Science-Fiction-Action-Blockbuster, der
Gleichen
sucht. Danke. Gleichen habe ich gesucht.
Ja, aber das sagen wir ja auch schon des Öfteren, dass gerade Alien und Terminator, da kann ich mich nicht entscheiden, welcher besser ist, der Erstling oder die Fortsetzung. Auch beide Franchises haben was für sich.
Sie erzählen die Story vom ersten nicht neu, sondern weiter.
Vor allem konsequent weiter.
Ja, du erfährst, wie jetzt hier bei Terminator, Hintergrundgeschichte vom Anfang an, wie es mit diesem Krieg ist, was da passiert, warum diese Maschinen jetzt kommen. Weil im ersten Teil sind sie ja nur hinter Sarah Connor her. Die haben sie aber nie erwischt, weil sie die Spuren verwischt hat.
Genau.
Und jetzt sind sie hinter dem, der die Resistance anführt, hinterher.
Ja,
und
das
ist super erzählt.
Ja, vor allem, man hat es ja so gestaltet, man hat sich wirklich Gedanken gemacht. Und wie wir schon erwähnt haben, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil liegen 13 Jahre. Und du hast wirklich eine mega geniale Story-Entwicklung.
Ja.
Im ersten Teil war man hinter Sarah Connor her, weil man den Anführer des Widerstands gegen die Maschinen töten wollte, bevor er geboren wurde. Und im zweiten Teil ist er geboren und jetzt will man ihn töten, wo er noch angreifbar ist, verletzlich als Kind.
Ja.
Allein schon diese Story-Entwicklung, finde ich, hat Preise verdient ohne Ende.
Ja.
Das kriegst du heutzutage gar nicht mehr.
Und das ist ja das, was ich darauf hinaus möchte. Das ist einfach super mitreißend. Du wirst in eine Welt hineingezogen und möchtest da dir alles zeigen lassen. Das ist einfach super.
Genau, und aufgrund seiner extremen, ich will nicht sagen extremen, das ist ein bisschen überspitzt, aber aufgrund seiner langen Lauflänge,
ja,
kriegst du alles, was du brauchst an Informationen und Hintergrundinformationen geliefert. Also der Film lässt dich nicht mit irgendwelchen Fragen zurück, jedenfalls nicht den Durchschnittszuschauer, wie jetzt schon wieder die Hardcore-Fans, die ja wirklich jede Sekunde unter die Lupe nehmen und die Zeitline dann auch analysieren. Die haben wahrscheinlich Fragen ohne Ende oder Widersprüche gefunden ohne Ende. Aber für den normalen Kinozuschauer bleibt der Film ohne Fragen offen bzw. abgeschlossen und macht einen unglaublichen Job. Gut, nach diesen Kampfhandlungen erleben wir Arnold Schwarzenegger in
seiner Rolle,
seinem ersten Auftritt in Terminator 2, als er in diese Biker-Bar marschiert. Ja, natürlich splitterfasernackt. Und ich finde so die Reaktionen von den Leuten, speziell von den zwei Frauen, die da drin sind. Die eine, die an dieser Jukebox erst einmal rumhantiert, sich umdreht und dann schon von seinem Anblick total überwältigt ist. Und die, ich sogar noch besser finde, die Bedienung, die mit diesem Tablett um die Ecke kommt und dann schon so dieses, oh, diesen hochgezogenen Mundwinkel
hat. Da fehlt nur noch das Sabber.
Ja, genau. Lächts, trief, schmacht. Und das zeigt die voll. Er holt sich dort auf jeden Fall sein Outfit. Natürlich brutal und gnadenlos, wie wir es vom T-800 gewohnt sind. Und ich finde es schon so geil, gerade im englischen Originalton. I need your clothes, your boots and your motorcycle.
Ich schaue mir, wie gesagt, habe ich schon öfters erwähnt, ich schaue mir gerne Filme auf Englisch an. Aber sobald es Arnie ist, kann ich es nicht. Aufgrund dessen, dieser Dialekt, es geht einfach nicht. Ich bin dann nur noch am Schmunzeln, weil es einfach, ja, es ist halt, wie er spricht, aber es ist einfach, es geht nicht.
Ich meine, es ist mit Sicherheit für die Amerikaner, es ist purer Kult, allein schon so die Aussprache.
Natürlich.
Nur das Problem ist, das sind teilweise bierernste Rollen, wo du ihn dann aufgrund dieses Dialekts
nicht ernst nehmen kannst.
Vielleicht ist es für die Amerikaner aber gar nicht mal so lustig wie für uns Deutsche.
Denkt, es ist so.
Aber eben auch eine ganz geile Szene aus Predator, wo er dann zum Carl Weathers sagt, sie ist dein Problem, wenn ihr zurückfallt, seid ihr auf euch allein gestellt. She's your baggage, you fall behind and you're on your own.
Ich weiß, genau sowas meine ich. Das ist halt, das kannst du nicht ernst nehmen. Und das ist genau für mich das Gleiche. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine kultige Szene, genauso wie er dann sich dann auf seinem Motorrad schwingt. Diese Fatboy, ich finde, das kann mit Motorrädern kaum was anfangen. Aber das, dem hätte ich sofort gerne auch genommen. Und Schon mal ein Fun Fact hier weggenommen. Wusstest du, dass Harley Davidson aufgrund dieser einen Maschine, die sie ja auch nur bestimmte limitierte Stückzahl gemacht haben, ist sie seitdem noch ausverkauft. Diese Fatboy gibt's nicht mehr.
Okay.
Und Harley Davidson ist wirklich unumstößlich zum Weltkulturerbe, würde ich nicht nennen, aber einfach zu einer Kultmarke geworden, die seinesgleichen in Motorradpreisen sucht. Durch Hells Angels damals war sie schon berühmt, ja, durch diese Rockergruppe oder Biker-Gang, ja, aber nur durch diesen Film, weil jeder diese Maschine haben wollte.
Ja, also ganz ehrlich, ich meine, die sind ja auch eine Adresse, eine Hausnummer. Natürlich. Also wenn ich ein Motorrad kaufen wollen würde,
wäre es auch eine Harley, alles legitim. Dann aber
immer eine Harley, also klar, sicherlich.
Nein, musst eine Fatboy, diese schaut einfach unübertroffen aus, die schaut einfach, wo du sagst, ja.
Mit Sicherheit, aber wenn du eine gewisse Qualität haben möchtest, gerade was den Sound angeht, dann bleibt dir nur eine Harley. Weil aus irgendeinem Grund kann nur Harley diesen richtig geilen, gluckernden Sound. Vielleicht haben wir da draußen ja ein paar Zuhörer, die in der Biker-Szene unterwegs sind, beziehungsweise sich mit Motorrädern auskennen, die uns eines Besseren belehren können. Aber aus meinem Wissensschatz raus ist und bleibt Harley unumstößlich die beste Marke für Motorräder.
Ja.
Gut, wir haben jetzt Schwarzenegger, der sich eingekleidet hat, sich und Knarre und Motorrad besorgt hat.
Und losstürmt.
Und losfährt.
Im gleichen Abendzug sehen wir unter einer Brücke Robert Patrick in T-1000 plötzlich ankommen. Auch durch einen Lichtblitzkugel, der dann von einem Polizisten aufgegriffen wird, aber den...
Ja, er wird ja weniger aufgegriffen, als dass er ihn überrumpelt, tötet und sich seiner Uniform
bemächtigt.
Wie soll ich sagen? Da ist die Frage, zieht er sich diese Uniform an oder... Passt er sich einfach nur dieser Uniform an?
Er passt sich an. Also so sehe ich das. Man kann es natürlich, habe ich auch schon öfters mit Freunden diskutiert, er passt sich aber an. Aber man muss mir auch wieder sagen, eigentlich kann er ja nur Stichwaffen nachahmen.
Nee, Schwarzenegger sagt ja im Verlauf des Films nur Objekte gleicher Größe. Und das ist ja im weiteren Verlauf in dieser Irrenanstalt, wo er sich ja dann platt macht sozusagen und den Fußboden imitiert. Also von dem her ist, sag ich mal, so eine Uniform so das geringste Übel, da. Aber ich denke mal, für die Leute, die es jetzt nicht ganz so ernst nehmen, kann man darüber hinwegsehen.
Auf jeden Fall sucht er dann auch John Connor.
Und dadurch, dass er einen Polizisten hat, hat er die besten Möglichkeiten, auf den Polizeicomputer zuzugreifen, hat also sämtliche Informationen
griffbereit
über John Connors Aufenthaltsort.
Ja.
Und um zu erläutern, was der T-1000 ist, weil so kann man sich ja das nicht wirklich vorstellen, weil wir haben ja gesagt, ob er sich das jetzt anzieht oder ob er die Uniform nur annimmt. Der T-1000 ist eine Weiterentwicklung des T-800, was ja der Terminator ist. Also er ist kein Endoskelett, dieses legendäre Endoskelett, was mit Muskeln und Haut überzogen ist, sondern er ist so ein Quecksilber- bzw. Flüssigmetallorganismus, der sich wirklich verflüssigen kann und die Form jeglicher Personen annehmen kann und oder Hieb- und Stichwerkzeuge.
Ja.
Und genau das macht ihn ja so gefährlich, weil er kann, wenn man es so nimmt, in die Gestalten aller Persönlichkeiten schlüpfen, ohne dass es auffällt. Also er kann alle Personen imitieren und kann ganz, ganz nah an sein Zielobjekt rankommen. Und ich glaube, das macht diese T-1000 auch in der Zukunft so gefährlich.
Ja.
Aber wir haben ja jetzt die beiden Terminator bzw. die beiden futuristischen Maschinen erwähnt. Aber wir haben ja noch zwei weitere Schachfiguren auf dem Brett stehen. Nämlich einmal Sarah Connor, die nach den Ereignissen des Erstlings ihr Dasein in der Nervenheilanstalt fristen muss, weil ist ja klar, wenn du kommst und sagst, du wirst von einer futuristischen Maschine verfolgt, die dich töten will, das kauft dir ja so an sich erstmal keiner ab. Und
diese Firma, die Skynet zur damaligen Zeit herstellt oder auch
weiterentwickelt hat,
wo du die Firma niederbrennen möchtest.
Und ihr rebellischer Sohn John Connor, der bei Pflegeeltern untergebracht wird. Das erste Zusammentreffen dieser beiden futuristischen Kampfmaschinen ist in einem Einkaufszentrum. Und dieser Kampf um die Zielperson, nämlich John Connor, ist episch und verlegt sich ja von dem Einkaufszentrum raus auf die Straße. Besser gesagt in diesen Bull Creek-Kanal.
Der dann dort endet, ja, vorläufig erstmal endet, ja.
Ja, aber auch das ist ja schon so eine
ikonische,
markante Szene.
Ja.
John Connor auf seinem kleinen Motorrad auf der Flucht vor diesem riesigen LKW und Arnie
Abschleppwagen,
auf,
ja.
Genau, und Arnie auf seiner schweren Harley Bad hinter Boy, denen ja. her. Das ist so umwerfend auch in Szene gesetzt, dass allein schon vom Soundtrack her treibend, actionlastig, zieht dich diese Szene noch viel tiefer in ihren Bann.
Da haben wir zum ersten Mal Guns N' Roses. Die haben ja auch für diesen Film extra ein Lied aufgenommen.
Na, das ist ja weit davor. In dem Moment, wo er John Connor schon von zu Hause, von seinen Pflegeeltern losbrettert,
kommt's auch.
Hörst du es ja schon. Aber ist nicht auf der Flucht vor dem LKW.
Stimmt. Ja.
Aber der T-800 schafft's gerade noch so, John Connor zu retten, die Situation zu klären. Und nachdem John gerettet worden ist, steht die Befreiung seiner Mutter aus der Irrenanstalt auf dem Plan. Denn John und der Terminator kommen zu der Erkenntnis, dass sich der T-1000 der Gestalt von Sarah Connor bemächtigen möchte. Und für gewöhnlich wird, wie es Arnold Schwarzenegger in Terminator 2 so schön sagt, das imitierte Objekt terminiert, also getötet. Und das kann John nicht zulassen. Und sie machen sich auf den Weg in die Irrenanstalt. Aber Sarah ist ja schon dabei, sich selbst zu helfen und zu befreien. Sie hat ihre eigenen Entlassungspapiere bereitgelegt, sozusagen.
Ist cool gemacht, ja.
Aber der T-1000 hat erwartungsgemäß die gleichen Parameter, auch die gleichen Informationen und verschafft sich also auch blutigen Zugang zur Irrenanstalt.
Und das ist schon cool.
Sollen wir jetzt dann nur weiter auf die Story eingehen oder eher weniger?
Ich denke, diese Story sollte eigentlich jedem geläufig sein, wie es danach weitergeht. Aber was zum Beispiel kultig ist, ist, die, wie du gerade gesagt hast, dieser Ausbruch, wie dann dieses flüssige Metall durch diese Stäbe zum ersten Mal in der Filmgeschichte wohlgemerkt sowas gezeigt worden ist. Das ist schon beeindruckend. Und es wirkt genauso, wie ich ihn gestern gesehen habe, immer noch.
Vor allem, was ich so bemerkenswert finde, ist, wir haben ja so einige Vergleiche zwischen den damaligen CGI-Effekten und den heutigen CGI-Effekten.
Ja.
Bei Terminator 2 sind die Computeranimationen dermaßen hochwertig und professionell gemacht, dass du meinen könntest,
haben wir heute gemacht.
Genau, es hat sich rein optisch und von meinem Gefühl her nicht viel getan.
Nein.
Obwohl sich jede Menge getan hat.
Ja.
Und der Film funktioniert noch genauso genial wie damals, nach wohlgemerkt 35 Jahren. Was ich aber noch erwähnen möchte, ist die zusätzliche Filmszene im Director's Cut, nachdem Sarah erfolgreich aus der Anstalt geflohen ist, ist eine Erweiterung, die nie hätte gestrichen werden dürfen. Weil in dieser Szene wird dem Terminator der Schädel geöffnet, um an die
Steuereinheit.
Ja, genau, um an diese Steuereinheit zu kommen. Und dabei hat man so einen mega genialen Kameratrick angewendet. Arnold Schwarzenegger sitzt rein vom Optischen vor einem Spiegel, doch in Wirklichkeit sitzt er nur auf der anderen Seite eines spiegellosen Rahmens. An seiner Seite ist die Schwester, die Zwillingsschwester von Linda Hamilton, habe ja. ich auch nicht gewusst, dass die eine hatte. Das
wollte ich jetzt Fun Fact dann sagen.
Ich habe es dir weggenommen.
Danke.
Entschuldige bitte. Steht die Zwillingsschwester von Linda Hamilton und Arnies Rückansicht ist nur eine Puppe. Und an deren Seite steht die richtige Linda Hamilton. Und auf diese Weise sieht man keine Kamera im Spiegel und das Ganze läuft ohne CGI, ohne Computereffekt ab. Und es sieht deswegen richtig, richtig krass aus. Vor allem, es war auch sehr, sehr billig umzusetzen, aber mit einer derartigen Wirkung, die ist unbeschreiblich. Das Einzige, was ich dem Director's Cut, / dieser Extended Version, vorwerfe, ist: gut, es geht nicht anders. Man merkt anhand von der Synchronstimme von Edward Furlong als Kind, dass das die neuen eingefügten Szenen sind, weil es ist eine komplett andere Synchronstimme des Kindes.
Ja.
Aber darüber kann man hinwegsehen.
Ja.
Anhand der Qualität und der Informationsflut, die du durch diese neuen Szenen bekommst. Also ich kann es ganz gut verschmerzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber für mich ist es halb so wild, weil lieber habe ich diese genialen Szenen in den Film wieder inkludiert, aber komplett synchronisiert und nicht im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Das brauche ich dann wiederum nicht. Ja, wie geht's bei Terminator 2 weiter? Es ist auf jeden Fall mit jeder Menge Explosionen, Schießereien und richtig, richtig spannenden Szenen fortgeführt. Ich denke mal, wir brauchen es euch jetzt da nicht bis ins kleinste Detail analysieren, weil ich finde, Terminator 2 sollte jeder Mensch, der eine gute Story mit richtig viel Action zu schätzen weiß, gesehen haben. Und ich hoffe, ihr habt den alle gesehen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, anschauen. Anschauen, anschauen, anschauen.
Gibt's wirklich schon für kleines Geld als Blu-ray.
Nicht nur das, sondern er erscheint zum 35-jährigen Jubiläum im Oktober von Plyon Pictures als unglaublich geiles Mediabook.
Ich hab das schönere Mediabook vom letzten Jahr.
Ich denke mal,
Geschmackssache.
Wer auf Terminator 2 steht, also die Veröffentlichungen sind ja zahlreich, weil rein vom Gefühl her wird ja Terminator 2 alle paar Jahre immer wieder neu released.
Ja.
Und auch da gibt es immer wieder die verschiedensten Ausführungen. Es gibt die normalen Blu-rays oder 4K-Ausführungen, dann gibt es Collector's Editions, dann gibt es Ultimate Editions, Büsten-Editionen und hast du nicht gesehen, alle in unterschiedlichster Qualität. Aber jetzt kommen wir mal zu den, wie schon von uns erwähnten, Fun Facts. Patrick, was hast du an Fun Facts, bevor ich dir wieder irgendwas im Vorfeld wegnehme?
Eine der lustigsten Fun Facts, die ich herausgefunden hatte, beginnt gleich am Anfang diese berühmte Bar-Szene.
Okay.
Weil hier spielt ja Schwarzenegger theoretisch nackt, war auch oberkörperfrei, hatte aber eine Badehose an.
Ja, natürlich. Also das kennt er von seinen Contests. Also.
Diese Szene wurde 2-3 Mal geshootet, wurde aber dann so witzig, man kennt ja Schwarzenegger, ist ja immer sehr witzig an Filmsets. Nachdem eine, war ja nicht im Studio, sondern war bei einer echten Biker-Bar, wo gefilmt worden ist. Und genau in dieser letzten Szene, wo er
diesen Schlüssel zugeworfen bekommt?
Nein, innen drin, wo er sich mit diesem Biker anlegt, ist die Tür aufgegangen und ein echter Gast wollte rein.
Ach so.
Und die Frau ist erschrocken, weil Kameras etc. da war. Und Schwarzenegger nur eiskalt. Heute Abend Stripperabend, geschlossene Gesellschaft. Und sie ist einfach entsetzt wieder rausgegangen. Und diese Anekdote erzählt Schwarzenegger immer noch gerne und auch James Cameron. Genauso, Gott sei Dank, haben sie sich beide dafür eingesetzt, sei es Schwarzenegger und Cameron, weil aufgrund der explodierenden Kosten für diesen Film hat das Studio gesagt, dass diese Szene, diese Bar-Szene, weggelassen werden sollte.
Um Gottes Willen, was wäre dieser Film ohne diese Bar-Szene? Die ist doch schon ikonisch.
Ja. Haben sich aber Gott sei Dank dafür eingesetzt und gesagt, nur Filmbosse lassen so eine Szene weg. Es hat fast über ein Jahrzehnt gedauert, um diesen Film zu realisieren. Aufgrund dessen, weil zur damaligen Zeit James Cameron hat Terminator und auch Terminator 2 schon fertig beim ersten Mal gehabt als Drehbuch.
Mhm.
Aber da zur damaligen Zeit 1983 bis 1984, wie er dann rausgekommen ist, noch nicht die Möglichkeit mit CGI oder mit diesen ganzen Filminteraktionen das Ganze zu drehen. Erst nachdem er Apsis, das 1989 erschien, ist die CGI so weit gewesen, dass er da die Technologie für Terminator reif fand.
Und das war es ja dann auch. Wie er bereits erwähnt, das war 1991 und die Animationen waren noch in den Kinderschuhen.
Ja.
Und wie du ja schon erwähnt hattest, die Szene in der Irrenanstalt, als der T-1000 auf der einen Seite dieses Gitters steht und ohne mit der Wimper zu zucken, einfach durch dieses Gitter hindurchläuft,
ja.
Das war das allererste Mal, dass so eine Animation verwendet wurde. Ebenso die Szene nach dieser Explosion dieses Trucks in dem Kanal, wo erst der brennende Autoreifen aus dem Feuer rausrollt und nachdem dann Schwarzenegger mit Edward Furlong vorne drauf mit der Harley wegfahren, kommt erst dieser T-1000 in dieser silbernen oder in diesem silbernen Outfit, in dieser silbernen Aufmachung aus diesem Feuer heraus. Sowas war vorher überhaupt nicht möglich.
Ja.
Aber alles, was bei Terminator 2 zu sehen ist, wurde das allererste Mal realisiert. Zumindest in diesem Kontext. Weil du hast, klar, bei Abyss, Abgrund des Grauens, auch von James Cameron,
ja.
Ebenfalls ja auch so eine, wie soll ich sagen, ja, wie so eine quecksilberflüssige Animation.
Allgemein der ganze CGI, die dazu bei Apsis rausgekommen ist, war zum ersten Mal neu und auch revolutionär, dass er da sagen konnte, okay, ich kann jetzt mir diesen Film mit Terminator anfangen.
Vorstellen,
und,
ja.
Und, also, was heißt vorstellen, aber auch umsetzen. So muss man es eher definieren. Weil vorher, vorstellen ist eine Sache, aber das Ganze auch realistisch und gut umsetzen ist die andere Sache.
Und man hat unglaublich viel Zeit für diese Animationen aufgewendet.
Natürlich.
Und Gott sei Dank, weil die haben dazu beigetragen, dass Terminator nach so vielen Jahrzehnten immer noch perfekt funktioniert.
Ein Film, also ich weiß nicht, ob wir unter unseren Zuhörern noch Waffennarren haben. Du bist zwar kein Waffennarr, aber mir ist es gestern zum ersten Mal richtig aufgefallen, wie ich diesen Film gesehen, also rewatched habe. Diese ikonische Szene, wo der, Schwarzenegger John Connor vom Motorrad hieft und dann Patrick Stewart im AKW hinterher.
Robert Patrick.
Robert Patrick, sorry, ja.
Patrick Stewart ist.
Ja, ganz anders.
Professor X im Rollstuhl.
Ja. Ich so, hey? Nein, geht nicht. Und Schwarzenegger die Schrotflinte ja nimmt und.
Einhändige Reload.
Ja, hat er wochenlang geübt. Jedoch, man sieht am Anfang, wie er diese Schrotflinte nimmt. Das ist eine Schrotflinte. Wie wird eine Schrotflinte geladen? Nicht unten, das ist eine normale Waffe in dem Sinne.
So ist es so, wie so Repartiergewehr.
Repartiergewehr, und das ist es nämlich nicht. Aber das ist, kann man als Filmfehler hernehmen, etc. Aber bei dieser nur eine Szene, die hat er vorher wochenlang geübt. Beim Dreh hat sich Arnold Schwarzenegger, wie er es machen sollte, komplett den Unterarm, die Haut aufgerissen, dass er fast über 2 Wochen lang nicht drehen konnte.
Okay, wobei ich aber sagen muss, dieses einhändige Nachladen
hat immer funktioniert, genau, sobald er am Boden ist.
Dieses Repartiergewehr dreht, das ist ikonisch geworden, also auch revolutionär. Und das stand auch so gar nicht im Skript. Er hat das für sich selber so entschieden, das so nachzuladen. Und das ist ein unglaublich geiler Move, den er bringt. Weil er muss ja auf der einen Seite mit einer Hand die Harley halten und fahren, auf der anderen Seite muss er nachladen. Und wie macht er das am besten? Indem er diese Drehbewegung vollführt. Wahnsinn.
Zum Beispiel, jetzt richtig, Robert Patrick verkörpert ja den T-1000. Was wir schon erwähnt haben, dass er nicht blinzelt. Patrick trainierte mit einem strengen Laufprogramm auch, wo er ausschließlich durch die Nase einzuatmen versuchte, um vor laufender Kamera keine Erschöpfung zu zeigen. Er übte mit Pistolenschießen Stunden, Wochen lang, so dass er beim Schießen nicht blinzelt. Er studierte die Kopfbewegung von amerikanischen Weißseekopfadlern und atmete sie für die Kopfbewegung des Tarantino nach. Patrick untersuchte außerdem die Bewegung von weißen Haien bei der Jagd auf Beute nach.
Ja, das kann ich unterschreiben.
Um die Rolle halt so perfekt wie möglich auf den Punkt zu bringen. Und das zeigt schon, es ist eine bemerkenswerte
Performance
und auch Auswahl gewesen, dass man ihn dafür hergenommen hat, dass man einer sich so engagiert. Weil wenn man sich dafür kurz interessiert, wer dafür eigentlich ein Gespräch war, das ist dann schon eher belustigend. Nämlich, wo ich interessant finde, diesen Aspekt, ist natürlich den Michael Biehn, der auch im ersten Terminator den Reese spielte, wollte Cameron hernehmen als Gesicht, dann als für den ersten T-1000.
Okay.
Diese Idee finde ich eigentlich okay.
Die wären nämlich richtig geil gewesen.
Weil die anderen ihn eigentlich als Guten kennen.
Erstens und dann, das und zweitens Sarah Connor hat eine emotionale Beziehung bzw. Bindung zu diesem
Das wäre eigentlich interessant gewesen.
Menschen.
Aber die anderen zwei, die fast unterschrieben hätten und Gott sei Dank, ich klopfe hier auf den Kopf, nicht genommen wurden, ist Steven Seagal.
Oh, nee.
Er war vor der Unterschrift, vor Robert Patrick.
Oh, fuck.
Ja.
Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erwähnt in unserem Action-Podcast. Ja,
geht gar nicht.
Aber also, wenn du mal siehst, er rennt ja doch in 1-2 Filmen, war, glaube ich, Nico und ich glaube, das Brooklyn-Massaker. Er kann überhaupt nicht rennen. Also, Junge, wie das aussieht. Und dann hat er aber eine sensationelle Renn- und Laufszene, wo er eben hinter John Connor auf seinem Motorrad im Parkhaus hinterher rennt. Und dann fliegen die Arme umher, unkontrolliert. Nee, das geht nicht. Also, Gott sei Dank war es nicht Steven Seagal. Der nächste wäre gewesen?
Von der, sagt mir leider gar nichts, von der Heavy-Metal-Band Wasp, der Leadsänger Blackie Lewis.
Nee, sagt mir auch nichts. Also jedenfalls nicht auf Anhieb.
Und unsere belgische Kampfmaschine
Van Damme?
Danke. War auch kurz vor der Unterschrift, weil sie ihn vom Predator kennen. Aber ich finde auch, er passt überhaupt nicht in diese Spalte.
Also er hätte von der körperlichen Konstitution hätte er rein optisch gut dazu gepasst. Er hätte auch eine gute Kampfmaschine darstellen können. Aber allein schon vom Blick her immer so diese Also Robert Patrick strahlt die Bedrohung förmlich aus und das nur mit seinem Blick.
Natürlich.
Und das schafft er super. Genau, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das unterschreibe ich dir blind, als du gesagt hast, er möchte oder er hat die Bewegung von weißen Haien auf der Jagd nach Beute analysiert und imitiert. Und das macht er 1:1 richtig gut. Bestes Beispiel ist die Szene, in der er, nachdem er Arnold Schwarzenegger als Terminator in diesem Zahnrad festgesetzt hat, in dieser Schmelzanlage, zieht er nochmal nach oben und du siehst, wie sein Körper wie so ein Scan durchläuft. Und das ist Wahnsinn.
Ein anderer, der Myers Dyson, der Schöpfer sozusagen, der Skynet wiederbelebt und dann diesen Judgment Day heraufbeschwört, ist auch dadurch berühmt geworden, der Schauspieler. Ich überlege gerade, wie der heißt, muss ich jetzt nachgucken. Aber zur damaligen Zeit war ein anderer Schauspieler dafür im Gespräch und hat es abgelehnt und sagt bis heute, ja, er ist weltberühmt geworden, hat ikonische Filme gemacht, aber du weißt niemals, wer dafür hergenommen werden sollte.
Nee, wer hätte denn Miles?
Hat auch unterschrieben, hat aber wegen familiärer Probleme dann abgesagt.
Nämlich?
Denzel Washington.
Ah ja, okay. Also ich hätte mir Denzel Washington da schon sehr gut vorstellen können. Ich weiß,
hat aber auch schon unterschrieben, gab auch Shootings mit ihm, aber war wirklich, weil Familie, also in der Familie Leute gestorben, also ich weiß nicht,
was. Egal, er hatte einfach familiäre Verpflichtungen.
Genau, familiäre, perfekt gesagt, Verpflichtungen. Und aufgrund dessen wurde der Dreh mit ihm abgesagt und somit hat man dann den anderen Schauspieler verpflichtet. Was leider auch...
Darf ich dich noch ganz kurz unterbrechen?
Ja, es sind so viele Fun Facts.
Was ich aber sensationell finde, ist, dass man ihn dann auch genommen hat, weil Denzel Washington war ein Hochkaräter an Schauspieler.
Nicht zur damaligen Zeit aber.
Das weiß ich nicht. Aber ich denke, er hätte wahrscheinlich Schwarzenegger und allen anderen Darstellern so ein bisschen den Rang abgelaufen. Deswegen bin ich gar nicht mal so traurig drüber, dass es ein eher unbekannterer Schauspieler geworden ist, der er ja nach wie vor bis heute irgendwo ist, weil er war ein unverbrauchtes Gesicht.
Ja, natürlich. Ja.
Und erfrischt das Ganze. Und dann möchte ich hier noch ganz kurz, bevor du weitermachst, nur schnell reingrätschen, weil du gesagt hast, dass Robert Patrick für die Rolle des T-1000 krasses Lauftraining hat absolvieren müssen oder auch wollen. Das hat dazu geführt, dass er letzten Endes so fit war, dass James Cameron ihn sogar zügeln musste, dass er gesagt hat, du musst langsamer laufen, weil sonst holst du ja John Connor auf seinem Motorrad
ein.
Und das war wirklich so. Er hat das so perfekt in Szene gesetzt, dass er selbst beim Rennen keine Mimik verzogen hat. Also er hat ein eiskaltes Gesicht. Und das zieht er wirklich zu jeder Sekunde im Film durch. Und das musst du mal versuchen. Versuch mal, Full Speed zu rennen.
Und dann einen Motorrad drauf.
Nein, ohne dein Gesicht zu verzerren. Ja. Das geht nicht, weil du hast körperliche Anstrengung und du verziehst immer dein Gesicht irgendwo. Und jetzt aber Full Speed zu rennen, ohne das Gesicht zu verziehen, beziehungsweise schnell aus der Puste zu kommen. Ja. Und das hat er geschafft. Der war körperlich on top. Jetzt das Wort zurück an dich.
Die vorletzte, es sind so viele, aber ich beschränke mich auf zwei. Linda Hamilton, wusstest du, dass Linda Hamilton aufgrund des Films auf dem rechten Ohr taub wurde?
Ja, das ist auch ein Funfact, den ich mir aufgeschrieben habe.
Diese Szene, wo sie im Aufzug fliehen, wo der T-1000 versucht, sie durch sein Stichwerkzeug zu erstechen, hat sie nämlich die Ohrstöpsel, die sie bekommen hat, rausgenommen, um besser darauf reagieren zu können.
Ja, sie hat vergessen, die einzusetzen und Schwarzenegger feuert halt eben seine Schrotflinte in diesem Aufzug ab.
Genau, ist er auf dem einen Ohr taub.
Genau, also es ist ein permanenter Hörschaden, den sie davongetragen hat. Ähnlich wie Bruce Willis in Stirb langsam, als er unter dem Tisch liegt und seine Pistole abfeuert. Der vergaß nämlich auch, seinen Gehörschutz wieder reinzunehmen.
Das ist schon heftig.
Also ich würde mal behaupten, oder ich würde es jetzt für mich einfach mal so pauschal behaupten, für die Kohle und auch den Ruhm, der danach kommt. Also da kann ich mit einem Hörschaden ganz gut umgehen.
Ein Leben lang. Ein weiterer cooler Fun-Fact ist, ihr kennt bestimmt alle diese Szene, nachdem sie es dann jetzt rausgeschafft haben, aus dem Aufzug, sie sind in diesem Polizeiauto.
Ja, den habe ich auch, den Fun-Fact.
Und sie fahren rückwärts von diesem Parkplatz runter.
Ja, genau.
Wusstest du, dass das eigentlich genau nicht rückwärts abgespielt wird, sondern dass im Kofferraum einer drin saß ja. und das Ganze gesteuert hat?
Ja, ja, die haben das Auto sozusagen verkehrt rumgebaut.
Genau. Dass, und das ist echt cool.
Dass die Insassen, also Terminator, Linda Hamilton und Edward Furlong, die sitzen im Auto, was rein optisch nach vorne zeigt.
Ja, und hinten im Kofferraum sitzt der Fahrer. Also
ähnlich wie C3PO, wie R2-D2, wo ein ganz kleiner Mensch drinnen sitzt ja. und dann das Auto
lenkt und steuert.
Und steuert. Ja. Mit Gaspedal, Lenkrad, allem, was dazugehört. Und hinten hast du dann so ganz leicht den Kopf immer so rausgesehen. Das wurde jetzt im Nachhinein wurde das wegretuschiert.
Genau. Ist mir gestern auch dann aufgefallen.
Ja, aber diesen
Fun-Fact habe ich auch. Die erste Version angeschaut hatte. Ja. Okay.
Nicht zu vergessen ist der unvergessliche Soundtrack des Films.
Super.
Also, wie schon erwähnt, die bekannte Terminator-Musik von Brad Fiedel geben sich Bands wie Guns N' Roses mit You Could Be Mine oder George Thorogood mit Bad to the Bone die Ehre.
Das sind extra für dieses Lied, für diesen Film komponiert worden. Und das heißt ja auch, das ist eine Ehre, dass man dafür ernannt wird.
Ja, aber Guns N' Roses mit You Could Be Mine höre ich immer wieder gern. Ja. Fand auch Verwendung auf Studioalben von Guns N' Roses.
Ja.
Und George Thorogood, Bad to the Bone, hast du ja immer und immer wieder, wenn es um Coolness geht.
Ja.
In So ein Satansbraten mit John Ritter kommt es vor.
Aber Bad to the Bone.
Genau. In sogar, glaube ich, die schrecklich nette Familie
ja.
kommt es immer mal wieder kurz vor. Also das sind revolutionäre Sounds, die immer wieder gut angebracht sind.
Dann kommen wir zu deinen Fun Facts.
Also ich habe jetzt zum Beispiel noch rausgefunden, beziehungsweise finde ich zu erwähnen, das hast du mich überrascht, weil ich muss nämlich erst noch ein bisschen nachgucken, nämlich Arnold Schwarzenegger war als erstes enttäuscht, als er das Skript gelesen hat und dort durfte er nicht eine einzige Person töten.
Ja.
Und James Cameron, und ich zitiere, sagte, Arnie ist schon ein kranker Mensch, eine kranke Person, dass er so viele Leute töten möchte. Denn Schwarzenegger wollte ja mit anderen Action-Ikonen, speziell Sylvester Stallone, ja mithalten, was den Bodycount in seinen Filmen angeht. Und so hat er dann James Cameron gefragt, ja, darf ich ihnen wenigstens in die Kniescheiben schießen? Und das ist ja dann diese bekannte Szene als
eine Telefonzelle.
Ja,
eine Telefonzelle.
Ja, also
mit zwei Bodybuildern.
Nein. Als sie in die Irrenanstalt reingehen.
Ach so.
Wo ja der Wachmann rauskommt, halt, wohin? Und er musste ja gleich davor, musste er die Hand heben und John Connor schwören, niemanden zu töten. Also schießt ihm in die Kniescheiben. Was dann auch im späteren Verlauf des Films zu dieser richtig coolen Szene führt, als er mit dieser Minigun auf die ganzen Polizisten schießt und die Polizeifahrzeuge niedermäht.
Ja.
Dann siehst du kurz diese Ich-Perspektive vom Terminator, wo dann abscannt und dann sagt, menschliche Verluste 0,0.
Target Zero.
Genau. Dann weiter geht's mit diesem Fun-Fact. Wie in Aliens die Rückkehr arbeitete James Cameron auch bei Terminator 2 mit Darstellern vor einer Leinwand. Eine ganz markante Szene hierbei ist, als Arnold Schwarzenegger den jungen John Connor von seinem Motorrad auf die Harley rüberzieht. Das ist nämlich so eine Szene, wo hinten dieser verfolgende Truck auf einer Leinwand abgespielt wird
ja.
und Schwarzenegger mit Edward Furlong im Studio sind.
Ja. Sicherheitsgründe, versicherungstechnische Gründe, das könntest du niemals machen.
Egal, aber das sieht geil aus.
Natürlich, das schaut sensationell aus. Genauso, weil du gerade Aliens erwähnt, was mir einfällt, kennst du die Stiefmutter?
Ja, das haben wir beim
Aliens-Podcast auch schon gesagt. Das ist nämlich dann
Vasquez. Die muskulöse Vasquez.
Aber das siehst du ja auch an noch. Du siehst
ganz
nicht,
leicht,
ganz, ja. Die ist nicht mehr so durchtrainiert, aber
ja, leicht sieht man es noch. Ich meine, man sieht es ja nie so deutlich. Doch, aber man erkennt, man, ja, da schon, aber in Terminator 2, meine ich, sieht man sie nie so deutlich. Aber sie sieht für ihr für Alter noch gut aus.
Ja.
Oder fit.
Habe ich wieder rausgebracht.
Ja. Weiter geht's mit einem Fun-Fact, nämlich der Wärter in der Irrenanstalt, der vom Getränkeautomaten getötet wird.
Ja, das sind Zwillinge.
Das sind Zwillinge. Also er steht wirklich vor seinem Zwilling und nicht vor irgendeiner Computeranimation.
Ja. Aber weißt du auch, warum ich gerade dir das so ins Wort gefallen ist, welche Filme gerade eingefallen ist?
Welcher?
Gremlins 2, das sind nämlich
stimmt,
auch die zwei.
Ja, da stehen sie nämlich im Labor. Ebenfalls nebeneinander an der Seite von Christopher Lee.
Ja, und deswegen ist mir, fällt es gerade wie die Augen von den Schuppen, wo du denkst, ja, sorry.
Und jetzt nochmal für dich, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist.
Bestimmt.
Obacht.
Jetzt kommt's.
Und für euch genauso. Müsst ihr beim nächsten Mal drauf achten, denn dieser Wärter wird von T-1000 kopiert.
Ja.
Doch bevor er getötet und kopiert wird, klopft er mit seiner Hand an die Glasscheibe, damit die Person auf der anderen Seite die Tür öffnet.
Ja.
Und das hört sich natürlich an. Wirklich wie ein menschlicher Körper, der gegen die Glasscheibe klopft. Als dann aber der T-1000 dasselbe macht und gegen die Glasscheibe klopft, hört sich das an, als würdest du mit einem Hammer oder mit einem Eisenrohr gegen diese Glasscheibe klopfen.
Perfektion.
Genau. Das ist ein kleines, aber feines Detail, wenn man darauf achtet, das auch wirklich mitbekommt, worauf James Cameron Wert gelegt hat.
Aber in all seinen Filmen.
Und das ist das, weswegen ich James Cameron schätze. Er bringt seine Filme zur absoluten Perfektion. Und wenn es nur durch solche kleinen Details sind.
Ja.
Ebenfalls, auch wieder in der Irrenanstalt, wenn der T-1000 in der Gestalt dieses Wachmanns auf der Suche nach dem Zimmer von Sarah Connor ist, läuft er als Wachmann durch die Flure und dort ist das Bild eher warm. Ja, also es ist, ich will nicht sagen, ja, leicht gelblich, aber es ist in einem warmen Ton gehalten. Dann schwenkt die Kamera rüber auf die Zimmer und die Zimmernummern und du hörst, wie sich dieser Wachmann zurück in den T-1000, also in diese Polizeiuniform, wieder verwandelt. Und in genau diesem Moment wird das Bild bläulich und kalt.
Ja.
Und das ist auch so ein kleines Detail, worauf,
keiner befallen, ne?
Worauf man geachtet hat, dass der Terminator, der T-1000, ein ganz spezielles Licht schon haben muss.
Ja.
Damit man weiß, jetzt ist es wieder der T-1000. Weiterer Fun Fact ist, dass Terminator 2 wird in der Simpsons-Folge in Staffel 5, Folge 16 parodiert, als Homer und sein Nachbar Ned Flanders sich anfreunden. Da gibt es diese Szene, wo er Homer Simpson durch diese Hecke kommt und wieder zurückgeht. Das ist an Terminator angelehnt. Und dann auch die Verfolgungsjagd, als er mit den beiden Minigolfschlägern hinter dem Auto her ist und sich wie der T-1000 dann an dem Kofferraum festhält.
Ja.
Das ist aus Terminator
Judgment Day.
Genau, abgeleitet. Ist umwerfend. Das ist bis heute auch eine ganz, ganz geile Episode. Also ich habe jetzt nicht mehr viel. Bloß noch zwei Fun Facts, nämlich, dass für die Atomexplosion wurde ja L.A. nachgebaut. Genauso wie Sarah, die ja dann brennend am Maschendrahtzaun hängt und als die Druckwelle sie erfasst, wird ihr ja sozusagen die Haut von den Knochen geschält und es bleibt nur noch dieses Skelett am Maschendrahtzaun hängen. Das wurde alles in monatelanger Kleinarbeit und Feinarbeit nachgebaut und heraus kam wirklich eine der beängstigendsten Szenen einer Atombombenexplosion aller Zeiten, weil die genau aus diesem Grund so reell aussieht. Und jetzt noch abschließend, das ist aber weniger ein Fun-Fact als ja so einen kleinen, doch vielleicht Filmfehler, den ich für mich bemerkt habe, nämlich John Connor sagt, als er mit dem Terminator unter dem Truck liegt und den zusammenschraubt und repariert, dass er seine Mutter öfter beim Weinen sieht, weil sie eben noch an seinem Vater, Kyle Reese, hängt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie soll denn das funktionieren, wenn er sie aus der Klapse holt? Wann will er sie da jemals weinen gesehen haben? Weil er sagt, ich sehe sie öfter weinen. Also, das...
Es wird kein genaues Datum oder Zeit angegeben, wie lange sie schon in dieser Irrenanstalt ist. Sie ist nur aufgegriffen worden und dann dahin gebracht worden. Es kann ja sein, dass die ersten 8 Jahre mit seiner Mutter zusammen ist, die ersten 10 Jahre und die letzten 3 Jahre dann sie nicht gesehen hat. Das kann man spinnen, wie man möchte. Die Aussage ist nicht schön definiert. Ja, ich verstehe, wie du es meinst. Ist ein bisschen unpraktisch, könnte man anders definieren, dass man sagt, die ersten Jahre, wie ich mit meiner Mutter zusammengelebt hätte, da habe ich sie sehr oft weinen gesehen. Wäre dann viel nachvollziehbar.
Ja, genau.
Ich weiß, wie du es meinst, alles legitim.
Oder bevor man uns getrennt hat. Okay, was auch immer, da hast du recht. So Leute, wie schaut's aus? Habt ihr noch ein paar Fun Facts zu Terminator 2?
Wenn haut's uns in die Kommentare.
Dann, genau, haut es uns in die Kommentare, wie auch immer. Patrick, dein Fazit. Abschließend jetzt zu Terminator 2.
Eine 10 von 10, nehmen wir es mal so.
Nee, da bist du ja weit drunter. Also ich würde sagen, schon eine 15 von 10. Also den Film kannst du nicht besser machen.
Eine unübertroffene Action, Weitererzählung, die seinesgleichen sucht bis heute.
Gut.
Die auch durch andere Terminator versucht hat, weiter zu erzählen, aber nie an das herangekommen ist, was der erste und sogar der zweite besser erzählt hat.
Ja, das ist was, wo du jetzt ansprichst.
Es ist jetzt zum Beispiel, also Terminator 3, wo wir vorhin gesagt haben, mit der Terminatrix, wie sie ja genannt wird, ist schon sehr merkwürdig gewesen. Dann gab es ja dann diesen
Salvation, also Erlösung.
Den fand ich von der Grundthematik her wieder echt okay, der auf die Basics zurückgeht,
ja, das ist richtig.
Aber schlecht erzählt ist.
Okay.
Und die letzten zwei mit der neuen Sarah Connor und mit dem anderen.
Ja, das war ja dann Terminator Genesis und der Dark Fate.
Ich weiß nicht, welche, so schlecht sind sie schon.
Ja, der Genesis ist mit Emilia Clarke, die aus Game of Thrones.
Ja, genau, den meine ich. Der ist, wo ich mir gedacht habe, ja, man will einfach das Universum wieder neu erfinden, mit anderen Terminator-Gesichtern, alles okay, aber ja, mit gleichen Sachen. Aber es ist mir, dass man alles in einem Film verpackt, zu viel. Das ist einfach zu viel gewollt, was in einem Film einfach gepackt wird.
Ja, du sagst es. Also für mich war es auch sehr, sehr befremdlich, eine junge Sarah Connor und dann aber noch, ich meine, gut, die Grundidee ist vielleicht nicht ganz so verkehrt, aber
dann nur mit John Reese und mit den T-800 und ja, nicht mit, okay, auch mit dieser Idee, okay, Skynet hat sich dann in diesen einen Menschen in John Connor verfressen oder eingefressen. Ja, das ist okay, aber das alles in einem Film zu so verpackt. Nee, also da war für mich alles Schluss. Und der letzte Versuch dann auch wieder mit der Linda Hamilton, wo ich so schade fand, dass ich habe mich
gefreut. Die ist verheizt worden.
Nicht verheizt, sie spielt das, also du merkst, man versucht mit Arnold Schwarzenegger und ihr diesen Film zu tragen.
Aber das funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht, weil die Grundidee dieses Films scheiße ist. Und das ist einfach.
Also ich will mal nicht sagen, dass diese Grundidee. Doch, du hast recht. Diese Grundidee ist einfach nur scheiße.
Man hätte das Ganze anders aufbauen müssen.
Das war dadurch, dass das auch in diesem lateinamerikanischen Milieu gespielt hat. Das war wirklich wie so ein Ghetto-Film.
Darum geht's, glaube ich, gar nicht. Es geht einfach um diese Idee, dass einfach dann wieder Terminator zurück durch die Zeit geschickt wird, aber dann kein Maschine als Beschützer, sondern ein modifizierter Mensch, der mit Superkräften ausgestattet ist, gegen diese Maschinen kämpfen kann. Aber das ist nicht ein T-800, sondern eine noch Hightech-Maschine, die seinesgleichen sucht, wo man sich
nur die sich sogar aufsplitten kann in zwei.
In Flüssigmetall und in das Skelett. Ich meine, keine Ahnung.
Also es war nichts mehr. Also du merkst schon, dieses Thema hat sich doch irgendwo totgelaufen, obwohl so viel Potenzial noch darin steckt.
Natürlich, man hätte das, die Idee dahinter ist einfach zu schnell verheizt und dann, ich hoffe, James Cameron gibt nochmal sich eine Chance und wollte ja schon seit Jahrzehnten einen dritten Teil in dem Sinne, dass er genau an Terminator 2 ansetzt und dann weiterzählt, um eine Geschichte nochmal zu erzählen. Und da hoffe ich einfach noch drauf, aber aufgrund Differenzen zwischen Studio und ihm, die einfach das sagen.
Ja, das mag schon sein, aber das wäre ja ebenfalls nicht das einzige Beispiel, wo es so wäre. Also es war ja damals mit Halloween, Scream, hat man ja auch gesagt, alle Filme, die dazwischen passiert sind, lässt man einfach wegfallen und dieses, Anführungsstrichen, Reboot setzt am Original wieder an.
Wird top. Oder am zweiten
Teil. Warum denn nicht?
Ja gut, aber dann gibt man halt wie ein James Cameron den Maulkorb und sagt, nein, man möchte nicht das Ganze neu interpretieren. Und das ist halt echt schade, dass man das halt einfach verhindert, weil man sieht ja, was daraus werden kann und kommt. Und dass man da sagt, nee, stop it, wir wollen es nicht. Ich glaube auch schon, da wäre ich gekränkt, wenn ich mit einem Film,
der auf jeden Fall
mehr als ein Blockbuster ist, der seinesgleichen sucht und dann das Studi mir sagt, hey, nein, so wie du es möchtest, es ist eine Sache, okay, wenn das Budget explodiert etc., alles okay, das ist legitim, da kann man verhandeln, aber wenn die Grundidee passt, kann ich dran arbeiten.
Und du siehst es ja, Terminator 2 war ja der letzte gute Terminator und das war in den 90er Jahren und diese drei Filme, beziehungsweise vier Filme, die danach kamen, die waren purer Schrott. Die waren zwar unterhaltsam, haben aber die komplette Timeline durcheinander gewirbelt.
Das wäre gar nicht mehr so ganz so schlimm. Es geht einfach um diese, also wenn ich davon auch noch einen aussuchen müsste, der ist schlecht, ist der mit der Terminatrix. Und der mit der Lösung, wo ich sage, ja, die kann man
also
noch anschauen.
Salvation war noch gut. Unterhaltsam,
aber springt mir zu viel hin und her. Ja, dass auch ein Roboter dann plötzlich menschliche Gefühle eingepflanzt bekommt. Die Idee ist nicht schlecht.
Wollte ich gerade sagen, die Idee ist cool.
Aber ich hätte das Ganze mit den zur damaligen Zeit haben die Originalschauspieler von Kyle Reese einen Beam noch gelebt. Das hätte ich lieber mit dem gesehen als mit dem anderen Schauspieler. Weil dann wäre das Ganze nachvollziehbarer und besser fürs Publikum rübergekommen. Ja, es ist eine andere Generation gewesen, aber hätte uns angesprochen.
Aber das ist das Unterschied. Terminator 3, das war ja schon so, man hatte diese ikonische Szene, wo wir ja gerade gesagt haben, ein Glück, dass die drinnen gelassen wurde. Diese Bar-Szene, als er sich ja dann von diesem Barmann, der auf ihn gezielt hat, die Sonnenbrille schnappt und aufsetzt und unglaublich cool damit aussieht, hat man ja im dritten Teil so peinlich schon wieder in den Dreck gezogen, dass man dann sagt, okay, er setzt sich diese komische pinke Brille auf und sieht aus, als wäre er direkt vom CSD gekommen und hat dadurch selbst den Terminator schon ins Lächerliche gezogen.
Leider, ja.
Und das hat's voll verkackt bei mir.
Genauso der, den John Connor spielt, das ist so schlecht dargestellt.
Ja, mein Gut, die Endauflösung, dass es niemals darum ging, John Connor das Leben zu retten. Sondern und
den Tag des jüngsten Gerichtes zu überleben.
Genau,
und darum
den Atombombeneinschlag eigentlich zu überleben.
Und das ist eigentlich eine super Sache, aber halt diese ganze Story bis dahin ist einfach nicht überzeugend. Und ein Film muss überzeugend sein. Ja. Das ist bei Judgment Day. Und das ist das Fazit. Das ist ein Film, der überzeugt. Überzeugt, sobald der Anfang der Opening Screen kommt. Und er endet damit, wie Terminator in die Lava geht.
Ja, in dieses geschmolzene Metall.
Geschmolzene Metall dann einfließt. Bis dahin, er ist einfach Bombe.
Von der ersten, ohne Scheiß,
Sekunde.
Von der ersten bis zur letzten Sekunde ist Terminator ein sensationeller Erfolg. Das ist jetzt auch mein Fazit, dass Terminator 2 begeistert selbst nach über 3 Jahrzehnten und wird noch in über 100 Jahren die Generationen begeistern. Und selbst da wird es Menschen geben, die sagen, Terminator 2 ist der beste Actioner aller Zeiten, weil es wird nichts Besseres mehr kommen. Es gibt mit Sicherheit unterhaltsamere, ich will nicht sagen unterhaltsamere, das ist falsch gewählt, aber es wird unterhaltsame Actionfilme geben, gute Actionfilme geben, aber welche, die nach über 3 Jahrzehnten, und es wird so weitergehen, immer noch begeistern, funktionieren, weil die gezeigte Action, die revolutionären Dialoge immer noch gut sind. Es wird sich nicht verändern, weil Terminator 2 hat ja nicht nur das CGI auf ein neues Level gehoben, sondern die Erzählweise für Actionfilme auf ein ganz weit oben liegendes Level gehoben.
Ja.
Und das hat er bis heute nicht verloren. Und ich hoffe, wir verlieren euch auch als Zuhörer nicht. Und um es wie Schwarzenegger zu sagen, wenn ihr mehr Infos wollt, dann folgt uns.
Und I'll be back.
Wenn es dann wieder heißt, willkommen bei den Movie Buddies. Bis nächste Woche.
Hasta la vista, Babies.
Genau, hasta la vista, ihr Filmfans.
Ciao.
Servus.